Erfurt ist super.
Erfurt, coole Stadt, Persönlichkeiten,
Einrichtungen,
Aktionen.
Erfurt. Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Herzlich willkommen zum Stadtgespräch heute auf dem neuen Sendeplatz, donnerstags von 11 bis 12 Uhr. Und ich habe das Studio voll mit Gästen, da freue ich mich ganz besonders drüber. Und das hat einen Grund. In der nächsten Woche, am 19. Juni, wird in Erfurt ein Aktionstag zur Nachhaltigkeit durchgeführt. Stadt im Wandel ist das Thema dieses Tages. Und da werden in der Nähe vom Hirschgarten eine Reihe von Ständen aufgebaut und Diskussionsrunden geführt, die das Thema Nachhaltigkeit auch entsprechend bearbeiten. Und ich habe mit den Verantwortlichen vereinbart, dass wir in den nächsten Tagen über das Stadtgespräch einige Probleme und Themen vorbereiten, die Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht aufgreifen und sich dann sagen, okay, das ist ein Thema, was mich interessiert, da gehe ich hin am 19. und informiere mich einmal näher. Für heute haben wir ausgesucht das Thema Bürgerbeteiligung und dazu habe ich ganz, freue ich mich, dass ich diese Gäste hier begrüßen kann, Herrn Marco Schruhl, Josef Alke, Christian Beusko und Thomas Koch. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Ja, gerne. Ja.
Guten Morgen.
Guten Tag. Hallo. Ja, das Thema Bürgerbeteiligung und Stadtentwicklung wollen wir am 19. in einem Stadtgespräch, in einem Wandelcafé diskutieren. Bei Bürgerbeteiligung fällt jedem sofort ein Politikverdrossenheit, St. Florians Prinzip, Wutbürger, Protestkultur, Besitzstandswahrung, Anspruchsmentalität und so weiter und so fort. Das ist so ein bisschen so einige Schlagworte aus der aktuellen Debatte um die Rolle der Bürgerinnen und der Bürger in unserer heutigen Gesellschaft. Da gibt es Ansprüche an die Politik, da gibt es Ansprüche an die Verwaltung und da gibt es aber auch Ansprüche an die Bürger. Bürgerbeteiligung, ich sehe es immer so ein bisschen schwierig. Wir haben Wahlen, wir wählen Parlamente, wir wählen Abgeordnete und müssen dann, da gehen viele nicht hin und greifen dann zur Bürgerbeteiligung. Mit der Bürgerbeteiligung hofft man ja, dass mehr Informationen kommen, dass also die Leute also auch mehr sich öffnen und bestehende Alternativen vielleicht mit Informationen ergänzen. Welche Erfahrungen gibt es denn zur Bürgerbeteiligung hier in Erfurt? Wer möchte sich äußern? Vielleicht Herr Alke?
Dann fange ich sozusagen halt statt Verwaltung mit dem Thema mal kurz an. Zunächst nochmal guten Tag. Ich freue mich, dass wir für das Programm da sein dürfen. Und speziell unser Bereich, die Stabsstelle Nachhaltigkeitsmanagement, hat mit Bürgerbeteiligung im Rahmen der Agenda 21 und auch mit diesem konkreten Projekt Bürgerbeteiligungshaushalt, was wir seit 2007/08 mit dem städtischen Haushalt veranstaltet haben, natürlich vielfältige, an vielen Stellen auch sehr positive Erfahrungen. Aber das ist ja nicht das, was jetzt insgesamt gerade in den letzten Monaten gemeint ist, sondern es gibt einfach ein, ich sag mal, durchwachsenes Bild von größeren städtischen Projekten, die im Normalfall immer irgendwelche interessierten Aktionen, Initiativkreise bis hin zu entsprechenden Bürgerbegehren in Einzelfällen nach sich ziehen. Ob das jetzt Stadion, Rathausbrücke oder anderes ist, das ist in dem Sinne normal. Es laufen aber eben zeitgleich auch zum Beispiel in der Krempfer Vorstadt oder im Johannisfeld im Erfurter Norden Bürgerbeteiligungsprozesse, die auch freiwillig sind. Das ist, glaube ich, gleich nochmal ein wichtiges Wort, wo die Parkgestaltung eines Bürgerparkes eben mit Jugendlichen, mit Erwachsenen gemeinsam gerade geplant wird oder wo man frühzeitig für die Oststadt, eben Krempfer Vorstadt, überlegt, ob man dort ein neues Stadtquartier entwickelt und dort sind erste Zukunftswerkstätten und Informationsabende eben eingeladen und freiwillig frühzeitig passiert. Neben dem macht natürlich die Stadtverwaltung all das, was bei Bauleitplanung, was bei Jugendhilfe, Entwicklungsplänen und anderen Dingen zu passieren hat, offiziell, genau wie ausgelegt wird, wo man sich das im Informationszentrum anschauen kann, wer einbezogen werden muss. Das passiert natürlich sowieso, ne? Aber das schützt nicht vor Interesse oder Beteiligung.
Dazu kommen wir dann noch, denn diese Verfahren werden ja seit Jahren eigentlich praktiziert. Also wenn man im Bauamt, liegen die entsprechenden Akten aus, da kann man sich Informationen holen. Das macht nur nicht jeder. Warum das nicht jeder macht, das ist vielleicht dann auch die spannende Frage. Herr Koch, Sie arbeiten in der Bürgerstiftung mit solchen Themen oder haben solche Themen auch da auf der Agenda?
Ja, wir haben als Bürgerstiftung im Einvernehmen mit der Stadtverwaltung
und in Kooperation mit anderen Bürgerinitiativen und engagierten Akteuren einen Dialog gestartet, um Bürgerbeteiligungsprozesse in Erfurt zu verbessern. Denn die Erfahrung ist ja doch die, bei den Bemühungen der Stadt ist es für Bürgerinnen und Bürger immer sehr schwer, das Verfahren zu erkennen und ein vergleichbares Verfahren zu haben, sodass wir im Moment versuchen, mit der Verwaltung und auch der Politik in der Stadt zusammen einen Diskussionsvorschlag zu entwickeln, mit dem wir im Herbst, wenn es klappt, eine Zukunftskonferenz gestalten wollen, um ein Verfahren, das dann möglichst transparent und für alle nachvollziehbar ist, zu empfehlen. Entscheiden darüber muss der Stadtrat am Ende und umsetzen wird es die Stadtverwaltung müssen. Und unser Ziel ist eigentlich, die verschiedenen Beteiligungsprozesse, die es ja gibt und die Verwaltung durchführt, soweit wiedererkennbar für den Bürger und die Bürgerin zu machen, dass sie in ihren verschiedenen Rollen, ob als Anwohner, als Eltern oder als anders Betroffene, eben immer ein ähnliches Verfahren finden und auch wissen, wo ist die Möglichkeit, sich zu beteiligen, sich verlässlich zu beteiligen und wo wird dieses dann auch verbindlich integriert, beziehungsweise wie kriege ich eine verbindliche Rückmeldung darüber, was mit meinen Anliegen passiert ist.
Herr Schruhe, Sie haben einen Überblick über Bürgerbeteiligung, nicht nur in Erfurt, sondern auch in anderen Städten. Können Sie kurz sagen, wie die Qualität der Bürgerbeteiligung hier in Erfurt im Vergleich zu anderen Thüringen-Städten ausgerichtet ist?
Sie fragen jetzt einen Jenenser, ja, und das ist natürlich, insofern ist es natürlich immer sehr schwer, wenn Sie jetzt mich fragen, wie die Bürgerbeteiligung in Jena im Vergleich zu Erfurt ist, ja. Also ich würde mal, ja, um noch im Fußballbild zu bleiben, da sind andere Städte vielleicht ein bisschen näher dran in Thüringen, sozusagen an Erfurt als im Fußball, was die Qualität der Bürgerbeteiligung betrifft. Es gibt, also ich habe Josef Ahlke beispielsweise kennengelernt vor vielen Jahren, als wir ihn nach Jena eingeladen haben zu diesem Thema Bürgerhaushalt. Da war die Stadt Erfurt schon so weit, dass sie einen Beschluss gefasst hat, aber sie hat es noch nicht richtig in die Praxis umgesetzt. Dann kam Jena und hat dann sich sozusagen angeguckt, was passiert in Erfurt. Dann gab es einen Beschluss in Jena und Jena hat eher angefangen mit dem Bürgerhaushalt. Den umzusetzen, hat heute ein bisschen mehr Mittel und andere Möglichkeiten, ist aber einen anderen Weg gegangen. Und das zeigt eigentlich auch schon, also Jena macht einen anderen Bürgerhaushalt vom Ansatz methodisch als Erfurt, dass es nicht so richtig gut vergleichbar ist. Es gibt in Erfurt eine sehr gute Tradition, glaube ich, im Bereich Stadtentwicklung. Das muss man jetzt auch, wenn man mal so die Debatte um die Rathausbrücke beispielsweise sich anschaut, gerät es schnell in Vergessenheit. Es gab in den letzten vielen, vielen Jahren da auch oft keine Konflikte, ja. Das wird ja mal erst sozusagen präsent, also oder es wird öffentlich, wenn es sozusagen, wenn es zum Konflikt kommt. Und ich glaube, es gibt eigentlich eine sehr gute, gewachsene Beteiligungsstruktur im Bereich der Stadtentwicklung in Erfurt. Also da wird schon geredet miteinander über viele Jahre hinweg. Das ist natürlich immer nach oben hin sehr, sehr gut ausbaubar. Wir lernen sehr viel gerade von Städten im Südwesten. Im Südwesten gibt es in 30, 40 Städten Beteiligungsbeauftragte. Da gibt es richtig gut ausgestattete Büros in Stadtverwaltung, die sich damit beschäftigen, wie kann man Bürgerbeteiligung auch so machen, dass die Bürger Spaß haben, dass sie die Chance haben, sich auch, wenn sie berufstätig sind, eingespannt sind, sich zu beteiligen. Also da sind die Städte gerade, Baden-Württemberg zum Beispiel, aber auch Potsdam zum Beispiel, um eine Stadt im Osten zu nennen, sind da schon sehr, sehr viel weiter als wir hier in Thüringen. Was ganz spannend ist, wir haben eine Studie gemacht zu Bürgerhaushalten in Ostdeutschland. Da war auffällig, dass Thüringen die Stadt war mit den meisten Initiativen zu Bürgerhaushalten. Also es ist was da an Substanz. Wir haben von kleinen Städten, Großbreitenbach, andere Städte, bis hin zu Städten wie Jena, Erfurt, Weimar auch mal, Eisenach immer mal so ein bisschen. Also wir haben viele Städte, die sich für das Thema interessieren, aber Bürgerbeteiligung ist immer ein Lernprozess für Verwaltung, für Bürger. Wir sind da mittendrin im Lernen, wie das gut gehen kann.
Herr Preußer, Sie haben über den Verein Liquid e.V. in Erfurt.
Liquid Erfurt.
Liquid Erfurt die Bürgerbeteiligung, ja, also auf die elektronische Ebene geschoben oder auf das Internet. Wie ist denn diese Entwicklung da gelaufen?
Also zuerst einmal möchte ich sagen, es gibt in Erfurt bereits eine elektronische Form der Bürgerbeteiligung. Das ist das Online-Forum. Also ich möchte nicht sagen, dass es vorher gar nichts gab. Es gab es. Es ist halt nur nicht für uns das Beste. Die Beteiligung an sich, bisher ist es noch relativ schwierig, da Leute wirklich zu finden und zu beteiligen. Wir haben auch den Status, dass wir nur ein kleiner Verein sind und so nicht so viele Werbemittel, nicht so viel Werbemittel ausgeben können. Und deswegen ist die Beteiligung bisher zu Stadtratsbeschlüssen ungefähr 5-6 Leute, die da abstimmen werden, die da darüber bestimmen und so weiter und so fort. Angemeldet im Liquid sind in den letzten paar Monaten mehr geworden, also bisher sind es so 40 Leute, die das ungefähr nutzen.
Also die Leute, die da teilnehmen, die möchten natürlich auch irgendwann erfahren, wie ihre Beteiligung da tatsächlich auch in der Verwaltung ernst und angenommen wird. Ne? Das ist ein wichtiger Punkt für alle die sich da einklicken.
Genau, also wir versuchen auch an die Fraktion heranzutreten. In den letzten paar Monaten haben wir massiv Werbung gemacht an die Fraktion und haben mit denen gesprochen und unser Projekt vorgestellt, und wir werden denen auch in Zukunft, wenn im Liquid was passiert, was wirklich, was man wirklich rausnehmen kann, was man wirklich handfest ist, werden wir es auch an die Fraktion herantragen und sagen, guckt mal, die Leute haben so abgestimmt und so zeigen wir das denen.
Meine Herren, jetzt haben wir schon einige Themen angesprochen. Ich habe jetzt nur eine Frage. Ein ganz großes Thema, ein auch mit vielen Fragezeichen versehenes Thema der Bürgerbeteiligung war Stuttgart 21. Welche Konsequenzen hat die Stadt Erfurt? Was haben Sie als Vertreter hier der einzelnen Organisationen und Bereiche als Konsequenzen aus Stuttgart 21 ziehen können oder ziehen müssen? Herr Alke.
Wir sind ja gerade dabei, diese Konsequenzen in der Diskussion mit den Initiativen zu ziehen. Und ein bisschen euphemistisch könnte man ja jetzt sagen, möglicherweise ist ja die Zusammenballung verschiedener Initiativen von Stadion zu Rathausbrücke, zu Ahnstraße, all diese Dinge sozusagen zusammenaddiert, so ein kleines Stuttgart 21. Möglicherweise ist aber auch da die Problemlage einfach in der Deutlichkeit trotzdem noch nicht groß genug. Und da greife ich nochmal auf die Bemerkung von Herrn Schul zurück. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass wir gar nicht so tief möglicherweise das Ganze versägt hatten in vielen Bereichen. Nichtsdestotrotz hat, glaube ich, sowohl der Stadtrat, der gerade mehrere Beschlussvorlagen hatte, als auch schon gefasste Beschlüsse für ein Beteiligungskonzept, für wie kann Beteiligung künftig besser, anders, bürgernäher organisiert werden, ja eigentlich in Auftrag gegeben. Das heißt, diese Diskussionen finden ja gerade im Vorfeld dazu statt, um möglicherweise gar nicht erst in eine so komplette, endgültige Frontal- und Gegenstellung zu kommen, wie das jetzt bei Stuttgart war. Insofern hat man, glaube ich, das würde ich jetzt eher für mich persönlich sagen, der den Bürgerbeteiligungshaushalt über viele Jahre versucht hat, ja zu etablieren in Erfurt. Stuttgart 21 war eher da so ein bisschen auch so ein Ding wie, daraus müssten ja und könnten ja jetzt eigentlich viele lernen, ohne möglicherweise den gleichen Fehler zu machen. Und vielleicht ist aber eine Erkenntnis auch, dass man nicht einfach akademisch aus etwas lernt, sondern dass es jeweils auch eine lokale Situation, einen Anlass, eine Zusammenstellung von Personen oder Situationen geben muss, die dann wirklich zu der Veränderung führen. Und insofern hätte ich nach Stuttgart 21 vielleicht auch schon letztes oder vorletztes Jahr gedacht, es kommt zu anderen Änderungen, aber die sind bisher noch nicht gekommen. Aber wir sind gerade, glaube ich, auf einem Zwischenschritt, da im jetzt Herbst deutlichen Schritt weiterzukommen.
Also da mahlen die Mühlen wahrscheinlich auch noch langsam. Was sind Ihre Erfahrungen, Herr Koch?
Also die Mühlen mahlen, glaube ich, weniger langsam, als dass man versuchen muss, ein jeweils auf die lokale Situation passfähiges Konzept zu entwickeln. Es hilft relativ wenig, mit abstrakten und von Politik, Wissenschaft und Soziologie entwickelten Konzepten die versuchen überzustülpen, sondern Herr Schul hat es ja gesagt, es gibt eine gewisse Beteiligungstradition in Erfurt, es gibt bestimmte Prozesse, die sich bewährt haben, und jetzt muss man halt versuchen, die in ein etwas geregelteres System und Verfahren zu bringen, was eben, das denke ich, ist die große Schwäche der bisherigen Prozesse, für die Bürgerinnen und Bürger immer wieder erkennbar macht, dass es wo sie sich beteiligen können und wie sie sich engagieren können. Da gibt es einfach aus den Traditionen der Ämter und Ressorts und Dezernate heraus verschiedene Formen der Beteiligung, verschiedene Beteiligungstraditionen, die es sehr schwer machen, nachvollziehbar, wo kann ich mich an welcher Stelle wie engagieren, und das wollen wir versuchen, und da sind wir im Dialog mit der Stadtverwaltung und der Politik, dieses zu einem erkennbaren, für die Bürger eben erkennbaren und handhabbaren System zu entwickeln.
Herr Schul, Stuttgart 21, ein Thema für Sie oder auch in Jena?
Also unbedingt für uns als Stiftung so und so. Also und für uns hat das nochmal ganz massiv das Thema auf die Agenda gesetzt. Was man aus Stuttgart lernen kann, ist zum einen, dass wir viel frühzeitiger beteiligen müssen. Das ist ganz schwer, das hinzubekommen. Und wir hatten mal gesagt, eigentlich müsste man immer, wenn die ersten Planungen laufen, schon mal einen Bagger hinstellen und ein kleines Loch buddeln und am besten noch eine Motorsäge sozusagen neben den Baumstellen sagen, morgen wird der gefällt. Also so als Performance, damit die Beteiligung frühzeitig auch so, also das Projekt frühzeitig wahrgenommen wird. Ja, das in Amtsstuben auszulegen und im Amtsblatt eine Veröffentlichung zu machen, reicht einfach zu wenige von denen, die dann am Schluss protestieren. Wir brauchen mehr Transparenz in der Politik. Da bietet, denke ich, auch der digitale Wandel einiges. Und was wir auf jeden Fall gelernt haben, ich glaube, es würde heute in Deutschland keiner mehr ein Großprojekt machen. Da sind viele Vorhabenträger, also Unternehmen, sind da sogar schon weiter als die Politik. Es würde keiner mehr ein Großprojekt machen in Städten, ohne ein Beteiligungskonzept zu haben. Das heißt, wir müssen, wenn wir Projekte planen, auch überlegen, wie beteiligen wir die Leute. Nicht nur, um das Projekt durchzusetzen, sondern das ist auch ganz wichtig, sondern um einen offenen Prozess auch dieses Projekt noch zu planen. Also das ist ganz schwer, wenn man mit sehr, sehr klaren Vorstellungen sozusagen, also wenn das sozusagen so eine Art Verkaufskonzept ist, ja, ich habe sozusagen meinen Plan und jetzt muss ich ihn verkaufen. Das ist nicht Beteiligungskonzept, sondern wir brauchen einen offenen Prozess, der von Anfang an geplant ist, wie man bestimmte Ideen und Ziele, die am Standort entwickelt werden sollen, gemeinsam voranbringt. Das brauchen wir. Da braucht es ja ganz verschiedene Methoden. Also wir machen heute Beteiligung nicht mehr nur noch eine Bürgerversammlung oder nur noch eine Online-Abstimmung oder nur noch. Wir machen in guten Konzepten immer einen Beteiligungsmix, also einen Mix an Methoden. Da können Sie eine Planungszelle mit 10 Leuten machen, 20 Leuten, die Sie mal eine Woche lang einfach in einem Raum einschließen, verschiedenste Bürgerinnen und Bürger, die mal ein Konzept entwickeln sollen. Sie können eine große Bürgerversammlung machen. Also da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten und das zusammen, das muss geplant werden vorher. Sonst scheitern auch die meisten Großprojekte. Viele Städte haben das auch begriffen und arbeiten daran.
Herr Professor, Konsequenzen aus Stuttgart 21 direkt für Liquid Erfurt?
Nun, wir haben uns ja nach Stuttgart 21 gegründet, deswegen
ist es schon eine
Konsequenzen zu ziehen. Ich sag mal so, ich stimme dann Herr Ahlke dazu, dass wir in Erfurt in der Vergangenheit kleinere Stuttgart 21 hatten. Also es ist halt wie zum Beispiel auch die Elternentgelt war auch schon so ein großes Thema gewesen oder der Thüringer Zoopark. Was ich Herrn Scholl noch zusätzlich hinzufügen möchte, wegen der Transparenz. Ich meine, Erfurt ist mit den Online-Stellen der Stadtratsvorlagen in den Bürgerinformationssystemen ist da ziemlich vorne dabei und ich finde es immer toll, dass das existiert und dass das überhaupt passiert, denn früher war es ja so gewesen, da musste man zu den Bürgerhäusern, Bürgerinformationen gehen, also in die Verwaltung gehen und dann nachfragen nach den ganzen Drucksachen, die man dann analog gegen ein Entgelt bekommen hat. Mittlerweile kriegt man die kostenlos online. Das ist schon praktisch. Was das Problem aber an diesen Vorlagen ist, und das sehe ich auch, das sehen wir auch bei uns in Liquid Erfurt, ist, dass die teilweise relativ unverständlich sind. Also die sind in einem derartigen juristischen Amtsdeutsch geschrieben, dass es die wenigsten Leute da durchblicken, was da mit gemeint ist. Also wenn da zum Beispiel steht, Satzung zur Aufhebung der Satzung zum bla bla bla, dann verstehen die wenigsten Leute, was damit gemeint ist und so weiter und so fort. Deswegen würde ich sagen, dass es da von der Verwaltung heraus, aber auch von der Presse heraus noch viele Möglichkeiten gibt, da anzusetzen und da das verständlicher umzusetzen.
Also spannende Themen hier im Stadtgespräch heute auf Radio Frei. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen haben, können Sie auch gern anrufen. 737 und 4x8 ist die Nummer hier im Studio. Wir machen jetzt erstmal eine kleine Musikpause und danach geht es weiter. Und ich möchte natürlich schon wissen von Ihnen, unter welchen Voraussetzungen sind denn Bürger überhaupt bereit, sich zu beteiligen? Das ist ja das A und O der Beteiligung. Und natürlich auch, wie kann die Stadt diese Beteiligung steuern, regeln, aufgreifen oder auch kanalisieren. Wir sind hier im Stadtgespräch auf Radio Frei und Thema ist heute die Bürgerbeteiligung, weil das ist auch eine Diskussionsrunde, die am 19.06. zum Tag der Nachhaltigkeit hier in Erfurt stattfindet. Und zwar im Hirschgarten wird es da eine Reihe von Ständen und Informationsmöglichkeiten geben. Meine Frage war ja, unter welchen Voraussetzungen sind die Bürger bereit, sich zu beteiligen? Gibt es da so eine Betroffenheitsdemokratie, also erst wenn der Baum gefällt wird, ketten sich da einige ans Gelände an und vorher, wenn die Sachen ausgelegt werden, geht keiner hin. Was sind da Ihre Erfahrungen? Herr Alke, vielleicht fangen Sie an.
Ja, das passt auch ganz gut, weil ich kann da nochmal auf das, was vorher gerade war, mit einer Ergänzung reagieren. Also Voraussetzungen, wie wir sie jetzt gerade eben angesprochen haben, die an solchen Anlässen, also an den kleinen oder größeren Stuttgart 21 sind, sind natürlich dann besondere Situationen und Verfahren. Voraussetzungen sind aber für mich, wenn ich allein die Erfahrung jetzt des Bürgerhaushalts und der Auswertung der deutschen Städte dazu nehme, einfach viel vielfältiger. Die Frage ist, warum reden wir überhaupt mit dem Bürger? Zu welchem Thema darf er sich überhaupt beteiligen? Ist das, wenn er was sagt, in welcher Form er was sagt, überhaupt dann auch ernst genommen? Gibt es da einen weiteren Weg? Also auch die Reaktion darauf. Bin ich jetzt einfach nur da als Stadt und höre mir das an? Aber da passiert nichts, er kriegt keine Rückinformation, es gibt keine Rechenschaft. Das sind so Wörter, Transparenz, Information, Rechenschaftslegung, Rückinformation auch darüber, warum etwas nicht ging zum Beispiel. Neben einem, glaube ich, so haben wir einige Erfahrungen gemacht, die Bürger gar nicht übel. Sie wollen aber wissen, warum der Stadtrat oder die Stadtverwaltung bestimmte Dinge nicht hat in diesem oder im nächsten Jahr machen können. Ob es einfach nur das Geld ist oder ob technische, sachliche, rechtliche Dinge dagegen sprechen. Das heißt, wir müssen also genau klären, wie weit der Prozess geht, warum wir, wieso, wozu, in welcher Form beteiligen und was das auch für Grenzen hat. Also es nutzt auch nicht zu sagen, wir beteiligen, wie das in ersten Städten in Nordrhein-Westfalen damals war, zum Bürgerbeteiligungshaushalt. Es ist Ihr Geld nach der Methode, entscheiden Sie mit. Und dann sagt die Landesverwaltung in Nordrhein-Westfalen zu den nordrhein-westfälischen Städten, so funktioniert es aber gar nicht. Also ihr bestimmt nicht über die Bundesstraßen und Landesstraßen oder so. Also das sind dann Dinge, wo man einfach, glaube ich, Transparenz und Klarheit braucht. Kann ich immer nur wiederholen. Und dann im Prinzip auch die Verfahren entsprechend auslegt. Und dann hat man, glaube ich, die Frage auch noch zu klären, was ist denn eigentlich Beteiligung? Sind das jetzt diese Verfahren, die wir jetzt hier eben besprochen haben zu solchen Situationen? Ich könnte auch sagen, unsere moderne Stadtverwaltung, das nehme ich in immer mehr Ämtern und Situationen wahr, dieser Tag der Nachhaltigkeit, den wir gemeinsam mit Initiativen organisieren, ist auch eine Form von Beteiligung. Das heißt, hier machen Initiativen knapp 40 mit uns zusammen ein Bürgerfest, organisieren mit, finanzieren mit. Das ist doch im Prinzip auch eine Art, wo auf die Wünsche der Bürger eingegangen werden muss, wo das Programm entsprechend entsteht. Also wo grenzt man das ab? Und dann treffen eben genau die ganzen Argumente, die die Kollegen hier gerade eben gesagt haben, auch zu. Die muss man dann alle mit bedenken.
Herr Koch, ist Transparenz ist eine wichtige Forderung, aber es ist nicht das Allheilmittel, oder?
Ja, Transparenz ist zunächst mal die Grundlage dafür, dass jemand überhaupt sich beteiligen kann und auch weiß, worum es geht. Der Herr Alke hat es gesagt, der Herr Beusser hat es auch gesagt, es muss verständlich sein, worum geht es, wo sind die Grenzen einer Bürgerbeteiligung und wo sind die Chancen einer Bürgerbeteiligung, und es muss auch klar sein, wie geht die Verwaltung, wie geht Politik mit den Hinweisen, mit den Anregungen, die sie ja von der Bürgerschaft erbittet, wenn sie Beteiligung macht, dann auch verlässlich um, und diese Rückmeldung muss da sein. Transparenz alleine ist sicherlich nicht das ausschlaggebende Kriterium, sondern wirklich auch Verlässlichkeit in der Kommunikation und das, was Herr Schrul anfangs auch gesagt hat, eine Ergebnisoffenheit. Wenn ich ein fertiges Konzept, einen fertigen Plan habe, brauche ich darüber nur noch zu informieren und muss dann hoffen, dass ich die politische und die verwaltungsmäßige Kraft habe, das umzusetzen. Die Realität ist aber, dass immer mehr Menschen sich von Veränderungen in ihrem Umfeld betroffen fühlen. Das erleben wir positiv als Bereitschaft zur Mitwirkung in der Gesellschaft, die wir immer wieder fordern, auch von Politik und Verwaltung aus einfordern. Aber man muss es dann auch zulassen. Insofern müssen Politik und Verwaltung sich dort auch etwas öffnen und zeigen, wo sie auch bereit sind, diesen Prozess mitzugestalten und mitzutragen. Der Tag der Nachhaltigkeit ist dort vielleicht ein jetzt nicht so ganz formelles und mit großen Aufwendungen verbundenes Beispiel, wie es funktionieren kann, dass eben Zivilgesellschaft und Verwaltung, Politik zusammenwirken.
Herr Schrul, welche Erfahrungen haben Sie denn? Unter welchen Umständen sind Bürgerinnen und Bürger bereit? Und ich möchte jetzt von Ihnen vielleicht mal wissen, wer ist denn überhaupt bereit, sich an Bürgeraktionen zu beteiligen? Sind das in Jena vor allem auch Studierende, die da sind, oder sind das vor allem auch die Bürger? Oder liegt das an der Problemlage, die aufgerufen wird?
Das ist natürlich immer sehr unterschiedlich. Ich warne zunächst immer davor, zu sagen, wir machen jetzt eine öffentliche Bürgerversammlung und das ist dann Bürgerbeteiligung. Weil die Erfahrung ist, da kommen die, ich darf das jetzt mal sagen, da kommen dann die sogenannten Beteiligungssenioren. Ne? So öffentlich sagt es, also es gibt da auch schönere Begriffe, ja, so Fachbegriffe. Also der typische Mensch, der zu offenen Bürgerversammlungen in der Regel kommt, ist zwischen 50 und 60 Jahre alt, weiß, männlich und hat wohl sogar, es gibt wohl eine Auffälligkeit, dass er in der also überdurchschnittlich oft ein Ingenieursstudium gemacht hat. Das sind so die, die im Bereich Stadtentwicklung dann erscheinen, wenn sie sagen, wir machen mal eine Bürgerversammlung.
Also ein Klischee, das ich auch bediene, unter anderem.
Ja, das geht uns ja, ich glaube, ich allen irgendwie, wir kommen irgendwann alle in das Alter, ja. Also, was ganz wichtig ist, ist andersrum, also nicht zu sagen, Bürgerbeteiligung ist sozusagen was, wo dann Bürger kommen müssen, sondern Bürgerbeteiligung ganz anders anzufangen, nämlich welche Bürger will ich erreichen, wie schaffe ich das? Und dann muss man überlegen, mit welchen Methoden funktioniert das? Also Sie können auf Jugendliche anders zugehen als auf Senioren. Sie können sozusagen Bürgerbeteiligung auch mal unter dem geschlechterpolitischen Blick zum Beispiel machen. Also es gibt die verschiedensten Methoden. Es ist auch mal die Frage, zu welchem Punkt beteilige ich? Was ist das sozusagen, was soll rauskommen als? Also gibt es einen Plan, der bewertet werden soll? Dann können Sie eher was Abstimmungsmäßiges auch machen. Oder ist es wirklich noch in einer frühen, kreativen Phase, wo ich eine Zukunftswerkstatt mache? Also insofern, die Frage ist nicht, wer kommt, sondern wie kriegen wir sozusagen die Bürger sozusagen zur Beteiligung hin? Das ist eigentlich eher die Frage, die wir uns stellen müssen.
Wie ist das bei Liquid Erfurt? Ist da die Zielgruppe eindeutig die Gruppe, die sich mit Internet beschäftigt oder kommen da auch andere Bürger heran, die mit euch in Kontakt treten und die vielleicht bei euch mitmachen?
Also Zielgruppe generell sind bei uns natürlich alle Leute, aber wir merken halt, dass es hauptsächlich die sich bei uns beteiligen, dass die sind, die auch mit dem Internet aufgewachsen sind, die das Internet in ihr Blut aufgenommen haben, um es mal so zu formulieren, und dann entsprechend die Plattform nutzen wollen. Und auch das sind auch nur die Leute, die schon von vornherein mit Beteiligung schon in irgendeiner Weise politisch engagiert sind. Also Parteien sind da unter anderem dabei, aber auch gemeinnützige Vereine, die sich da beteiligen. Und deswegen ist es für uns auch schwierig zu verstehen, welche Leute, also wie wir an die Leute herantreten können. Und ich sehe auch ein, dass wir generell ein relativ junges, also für relativ junge Leute Plattformen bieten können. Und das ist auch gut so, finde ich auch schön, dass wir für junge Leute Plattformen bieten können. Aber es ist natürlich nicht das Einzige. Also ich bin auch der Meinung, dass Real-Life-Veranstaltungen, also im echten Leben Veranstaltungen, da durchaus ihre Chancen, ihre Möglichkeiten haben müssen.
Okay, wir machen jetzt nochmal den Versuch, die Musik zu starten, und dann geht es weiter mit der Diskussion um die Bürgerbeteiligung hier in Erfurt. Gespräche auf Radio Frei heute zum Thema Bürgerbeteiligung. Anlass ist das Nachhaltigkeitsfest, das am 19. Juni in Erfurt stattfindet, und zwar in der Zeit von 13 bis 18.30 Uhr am Hirschgarten sind da verschiedene Akteure in Aktion, möchte ich mal sagen. Wir beteiligen uns hier als Radio Frei auch mit einer Diskussionsrunde. Wir haben also vereinbart, dass Wandelcafés stattfinden, und das Wandelcafé Bürgerbeteiligung in der Stadtentwicklung Erfurt wird um 16.15 Uhr planmäßig gestartet, wenn da nichts dazwischen kommt. Und meine Gäste sind heute Thomas Koch, Marco Schruhl, Christian Preußer und Josef Ahlke, die also federführend in dieser Organisation mit dabei sind. Bürgerbeteiligung ist also ein Thema. Bürgerbeteiligung hat zum Anlass, dass also die Verwaltung, die Stadt und auch die Politik vielleicht durch die Einbeziehung der Bürger bessere Entscheidungen treffen können. Das ist also eines der Ziele. Wir haben jetzt schon verschiedene Fragen beantwortet. Wie kann, unter welchen Voraussetzungen sind Bürger bereit, sich zu beteiligen? Wie kann die Stadt die Bürgerbeteiligung organisieren und steuern? Das ist vielleicht nochmal eine Frage, die wir voranstellen können, denn in Erfurt gibt es ja alle möglichen Möglichkeiten, Bürgerbeteiligung zu wahren. Es gibt einen Bürgerbeauftragten, den Herrn Zweigler. Es gibt die Bürgerbeteiligung über Bürgerbegehren und den Bürgerentscheid. Der Bürgerhaushalt ist schon mal angesprochen werden, auf den möchte ich dann nochmal eingehen. Es gibt den Einwohnerantrag, es gibt Einwohnerfragestunden in der Stadtratssitzung. Also vielfältige Formen der Bürgerbeteiligung Bürgerbeteiligung sind bereits vorhanden. Können Sie mir jetzt sagen, wie werden die denn genutzt?
Vielleicht. Ja, die werden in einer ähnlichen Formulierung, wie das Herr Schruhl eben hatte, die werden von unterschiedlichen Bürgergruppen, Frauen, Männern, Alten, Jungen, unterschiedlich häufig und intensiv genutzt. Ich weiß zum Beispiel, dass wir ein, zwei Mitbürger haben, die gezielt diese Einwohneranfragen als Instrument eigentlich fast schon nutzen, um für die Stadt sinnvolle, wichtige Fragen und eben auch Maßnahmen damit an die Stadtverwaltung, an den Stadtrat zu stellen und häufig auch erfolgreich umzusetzen. Und der Bürgerbeauftragte leitet ja gezielt mit seinem Wissen über die gesamte Verwaltung zum Beispiel viele Dinge, die dann der Bürger einfach erstmal als fast wie Kummerkasten anfragt, dann zur Bearbeitung weiter. Das ist aber, glaube ich, nur eine Teilantwort. Die konkretere Antwort, die Sie gerne haben möchten, ist zu den unterschiedlichen Fällen, wie Herr Schul eben schon sagte, im Prinzip, man müsste neben dem Baum den Bagger und die Axt sozusagen stellen, da ist ein anderer Anlass dahinter. Das heißt, wie eben erwähnt, normales Verwaltungshandeln oder auch das, was Stadtgesellschaft, Stadtpolitik macht, läuft ja im Alltag erstmal an vielen Stellen relativ reibungslos durch. Erst wenn es sich sozusagen anders entwickelt, kommen andere Personen, andere Gruppen, die persönlich zum Teil betroffen sind oder die aufgrund dieses spezifischen Themas, wo sie ein Interesse für haben oder eine fachliche Qualifikation haben, dann in Wallung und bringen sich dann ein. Und da gibt es tatsächlich dann eine unterschiedliche Bandbreite an freiwilligen Rahmensetzungen, in der sich die Stadtverwaltung mit dem Stadtrat sozusagen schon tummelt. Da hat Herr Schruhl auch von Zukunftskonferenzen, Informationsveranstaltungen, von Werkstätten, von Planungszellen und anderen alles Mögliche schon angesprochen. Das wird aber zurzeit relativ vereinzelt gemacht. In einigen Dezernaten, Ämtern etwas häufiger, weil es da auch anlassbezogen häufiger dazu kommt. Aber das lässt sich natürlich auch auf andere Themen zum Beispiel ausbauen. Und dann ist aber die Frage eben, ist in der, was wir vorher angesprochen hatten, Transparenz, in dem, warum, wie ich mit welchen dieser Instrumente gerade umgehe, das eigentlich schon entsprechend aufgearbeitet und durchgestellt. Und ich glaube, da sind wir gerade an dieser Scharnierstelle, an der es noch knackt. Wie frühzeitig ist eigentlich Stadtrat, Stadtverwaltung und Bürgerschaft bekannt, dass ein großes Projekt oder Vorhaben tatsächlich kommt, welcher Art auch immer? Und hat man dafür sich ein auf dieses entsprechende Vorhaben geeignetes Beteiligungskonzept überlegt? Da diskutiert gerade die Stadtverwaltung mit diesen Initiativen aus den Erfahrungen anderer deutschen Städte, die das schon eingeführt haben, eben, wie kann das aussehen? Weil ich glaube, ich muss nicht, wenn ich sozusagen einen kleinen Pfosten am Leipziger Platz zum Beispiel auf der kleinen Parkanlage austausche, eine große Planungszelle machen. Das wäre Kanonen auf Spatzen. Wenn ich das jetzt an einer anderen Stelle mache, dann wäre es wieder richtig. Also das heißt, auszuwählen, welche Vorhaben, wann, wie, mit welchem Instrument auch der Transparenz, der Rückinformation, auch kindgerecht oder auf das entsprechende Klientel bezogen dort angewandt wird. Also all das, was Herr Schruhl, wir nennen das Instrumenten- und Methodenkoffer, da angewandt hat, das gilt es, glaube ich, zu diskutieren. Und da haben wir tatsächlich noch einfach Handlungsbedarf.
Herr Koch, also ich hatte ja vorhin gesagt, die Möglichkeiten, die es in Erfurt erstmal strukturell gibt, sich als Bürger zu beteiligen, sind vorhanden. Kann man daraus schließen, dass in der Stadtverwaltung die Erkenntnis gewachsen ist, Bürgerbeteiligung ist notwendig?
Na, die Erkenntnis, denke ich, ist in der Stadtverwaltung schon lange da. Sie wird halt sehr unterschiedlich, zu sehr unterschiedlichen Zeitpunkten einmal die klassisch formale Bürgerbeteiligung, die rechtlich vorgeschrieben ist, realisiert. Und dann kommt es eben häufig zu der Situation, dass formal abgeschlossene Planungsprozesse in der Umsetzung sich verzögern. Und dann kommt die Situation, wo der Bagger endlich kommen soll. Und dann eskaliert es häufig. Und insofern ist es das Ziel, auch mit einer Vorhabenliste, wo auch sehr frühzeitig schon mal aufgelistet ist, was hat die Stadt eigentlich vor, was will Verwaltung und Politik realisieren, eine Transparenz hergestellt wird und dann zu den Vorhaben die adäquaten Beteiligungskonzepte entwickelt werden. Also beim Pfosten am Leipziger Platz vielleicht nur eine sehr kleine Bürgerinformation, bei Prozessen, wie wir sie an der Rathausbrücke zum Beispiel erlebt haben, ein doch kontinuierlicher Prozess, der über die verschiedenen Planungsstufen hinweg auch diese Transparenz und die Beteiligungsmöglichkeiten erhält, denn ich denke, gerade das Beispiel Rathausbrücke zeigt, dass dort ja ein sehr frühes, formales Beteiligungsverfahren sauber stattgefunden hat und auch sauber durchgeführt worden ist und zum Abschluss gebracht worden ist, aber die eigentlichen Zielgruppen möglicherweise falsch eingeschätzt wurden, möglicherweise auch nicht alle sich in dem Moment betroffen gefühlt haben, als sie gelesen haben, irgendwas soll saniert werden an der Brücke, sondern das erst mitbekommen haben, als, naja, der Bagger noch nicht stand, aber dann doch eine höhere Form davon politischer Transparenz erreicht wurde. Und das wollen wir versuchen, dort auch eine Kontinuität und Verlässlichkeit dann auch zum Nutzen der Verwaltung hineinzubringen, damit man zeigen kann, wo sind diese Beteiligungsmöglichkeiten und wann sind sie da.
Also bei der Brücke war es wahrscheinlich auch erst der Fokus, alle haben sich auf die Brücke konzentriert und keiner hat an die Bäume gedacht. Aber ja, als die Säge dann kam oder als es dann hieß, die Bäume müssen weg, da war dann der Aufschrei groß und dann ging es gar nicht mehr um die Brücke an sich, sondern um das Drumherum. Und das war also wahrscheinlich aus den Planungsunterlagen für die Betroffenen so nicht herauszufinden.
Ja, solche Situationen haben wir gelegentlich. Also das hat es ja auch bei der Multifunktionsarena bzw. beim Stadion gegeben, solche Situationen. Wo da Nebenwirkungen, die natürlich viele Menschen interessieren und betroffen, dann erst transparent werden, wenn der schöne Plan irgendwie in die Umsetzung geht. Und das war ja auch eines der Probleme bei Stuttgart 21, wenn ich da nochmal
Genau.
Das war ein sehr langer Planungsprozess, der dann auch zwischenzeitlich sehr lange stillgestanden hatte. Rahmenbedingungen hatten sich verändert und plötzlich soll dann der alte Plan realisiert werden, von dem eigentlich schon keiner mehr geglaubt hat, dass er realisiert werden soll. Und das war dann eines der Probleme, warum die Emotionen sehr hochgekocht sind.
Ich glaube, Herr Beuster hat eben das entscheidende Stichwort dazu schon gesagt gehabt. Selbst wenn alles sachlich richtig gelaufen ist und egal wie lange die Prozesse sind oder nicht, ist, glaube ich, der Lernschritt, den wir alle gemeinsam machen und auch machen müssen, dass die Art, wie diese Information zum Beispiel als Plangrafik, als Text oder etwas aufgearbeitet ist oder ob man nochmal, ich sag mal, den extra Meter geht, frühzeitiger und nochmal einen Zettel oder nochmal eine extra Seite im Amtsblatt hat, einfach weil man weiß, dass das im Prinzip ansonsten vom Interesse her untergegangen wäre. Das sind, glaube ich, Lernschritte, die wir freiwillig gerade machen müssen. Aber in der Kombination ist, glaube ich, nochmal trotzdem wichtig, selbst wenn wir das tun, muss trotzdem das, was wir eben besprochen haben, weiterhin klar sein. Es ist eine repräsentative Demokratie mit einem gewählten Stadtrat. Und wenn wir alle gemeinsam bestimmte Arten von Beteiligungskonzepten dann vereinbart haben, wo man sagt, das ist eigentlich sinnvoll und tragfähig, dann ist auch eine der Ideen bei den anderen Städten, die das ja schon machen, dass das auch zu einer Verlässlichkeit von Stadtratsentscheidungen und durchaus auch am Ende, wenn das alles eingeübt ist, auch wieder zu einer Beschleunigung von Prozessen. Also nicht nur es kostet Geld, sondern es führt auch zu einer Verlässlichkeit und Durchführung von Planungsprozessen. Und ich glaube, da wird es eine Kunst, die Herr Schul schon gesagt hat, Unternehmen ja längst schon erkannt haben und deshalb das teilweise an vielen Stellen frühzeitiger selber schon machen und fordern.
Und dann auch zur Folge hat, dass also eine größere Akzeptanz der Entscheidung bei der Bevölkerung erreicht wird. Herr Schul, wir haben jetzt hier einzelne Formen der Bürgerbeteiligung für Erfurt genannt und sind jetzt dabei, den Nutzen herauszufinden. Gibt es denn in Jena andere Beteiligungsformen noch zusätzlich zu denen, die hier in Erfurt praktiziert werden?
Man muss vielleicht dazu sagen, Jena geht einen anderen Weg beim Bürgerhaushalt zum Beispiel. Da kann man gegenseitig voneinander lernen. Aber es gibt einen sehr intensiven Diskussionsprozess zwischen Jena und Erfurt, muss man jetzt mal dazu sagen. So verstritten, wie das immer behauptet wird, sind die vielleicht im
Fußball. Also nicht so wie beim Fußball.
Nee, und also selbst das, ich habe beim Hauptbahnhof eine Veranstaltung gemacht zum Thema Homophobie im Fußball. Da waren RWE-Spieler, ein ehemaliger und ein aktiver Jena dabei. Das war vollkommen entspannt. Also selbst da würde ich sogar behaupten, ein Großteil der Fans macht das nicht wirklich mit. Das ist auch viel Spaß. Ein bisschen Konkurrenz ist auch mal gut. Es gibt einen intensiven Diskussionsprozess, ein paar Punkte, also, und das ist ziemlich ähnlich. Also diese Vorhabenliste, von der wir gerade gesprochen haben, da ist Jena jetzt schon ein Stückchen weiter und will das jetzt und hat jetzt schon veröffentlicht für den Stadtentwicklungsbereich in der Frage Bürgerhaushalt ist Jena relativ statisch, da gibt es große Haushaltsbefragungen, das ist gut, da kann Erfurt wiederum auch lernen, dass es auch eine Ausstattung braucht für einen Bürgerhaushalt, also Jena hat deutlich mehr Mittel zur Verfügung, auch mehr Personal, um sowas zu betreiben, als das hier in Erfurt der Fall ist, während Erfurt wiederum sehr stark gelernt hat, sehr viel stärker und offener auf Vorschläge von Bürgerinnen einzugehen, die im Rahmen des Bürgerhaushalts kommen. Also wir können da voneinander lernen, ich würde da jetzt nicht irgendwie Punkte vergeben wollen.
Wo keine Trennung, jeder lernt voneinander und die Problemlagen sind ja auch mitunter unterschiedlich, außer vielleicht bei der Multifunktionsarena. Herr Beuster, Sie haben ja, oder ein wichtiger Anlass für Liquid Erfurt war ja auch die Diskussion um den Bürgerhaushalt. Das war ja nicht immer so ganz durchorganisiert, dass der Bürger da beteiligt war. Da gab es also auch Ärger in der Stadtverwaltung, die da haben, da macht sowieso keiner mit oder die Zahlen sind zu gering. Wie haben Sie denn mit Liquid Erfurt jetzt dort den Fuß drin, dass da vielleicht gerade das Thema Haushalt sich ein bisschen mehr für den Bürger erschließt?
Frage. Das ist eine schwere Frage. Jetzt versuchen wir es mal. Auf alle Fälle, wie gesagt, wir haben schon mal, also wir sind an die Fraktion herangetreten und die Fraktionen kennen uns mittlerweile auch alle, dass wir da sind. Einige Fraktionen arbeiten eng mit uns zusammen, andere weniger eng. Das kommt je nachdem heraus, wie es halt gerade politisch ist. Und ich sage, nenne auch keine Namen. Generell ist es auch für uns schwierig, da Leute zu beteiligen. Gerade der Haushalt und die Haushaltsberatung, die 2015, ist ein sehr schweres, komplexes Projektthema, weil allein der Haushalt hat über 700 Seiten zum Beispiel. Sich das durchzulesen und dann die ganzen Stellen herauszufinden, die sind für Menschen, die arbeiten müssen, die einen 8-Stunden-Tag haben oder 9-Stunden-Tag haben und dann nach Hause kommen, ist meistens nicht leistbar, nicht möglich. Deswegen gehe ich wieder auf das Thema zurück, was ich vorhin schon gesagt habe. Es muss halt von der Politik halt eine genaue Vereinfachung der Prozesse stattfinden. Es muss eine Vereinfachung der Drucksachen, eine Vereinfachung der Vorlagen passieren, damit die Leute auch mehr Möglichkeiten, bessere Möglichkeiten haben, da durchzusteigen, das zu verstehen und das herauszufinden. Zum Beispiel beim Haushaltsentwurf wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, da gibt es so ein Softwareprojekt, so ein Online-Softwareprojekt, das heißt Open Haushalt. Da wäre es theoretisch möglich, den Haushaltsentwurf schon mal grafisch darzustellen, wo die Einnahmen, wo die Ausnahmen sind, dass man das relativ schön übersichtlich sehen kann, ohne dass man die ganzen Tabellen durchschauen muss, was dann problematisch ist und was nicht. Also ich sehe hier auch wieder die Transparenzgeschichte. Das ist ja die Transparenzgeschichte. Deswegen ist es für uns auch schwierig, dann wirklich Beteiligung zu generieren.
Den offenen Haushalt kann man sich übrigens in Jena ansehen, auf jena.de. Also um mal noch so ein Beispiel zu bringen, ne? Also was man voneinander lernen kann und mal gucken kann.
Also da gibt es auch andere Städte, ich glaube Heidelberg und viele andere, wo man also viel lernen kann. Ich denke aber, wir machen jetzt erst noch mal eine kleine Musikpause und in der Schlussrunde möchte ich einfach mal von Ihnen wissen, wie man denn Bürgerbeteiligung dauerhaft gewährleisten kann. Denn Bürgerbeteiligung nützt ja der Verwaltung nichts, wenn da dreimal für eine Stunde auf der Straße stehen und dann verschwinden. Wie kann man das dauerhaft gestalten? Wie kann man den Bürger da bei Laune halten?
Sure. Soon we'd forget
Sie hören das Stadtgespräch auf Radio Frei mit Richard Schäfer und vielen Gästen, die heute über das Thema Bürgerbeteiligung diskutieren. Meine Frage an Sie war ja, wie gelingt es, den Bürger dauerhaft an einer Bürgerbeteiligung auch Interesse zeigen zu lassen oder auch mitmachen zu lassen? Gibt es da Kniffe, Ideen, Herr Koch?
Ja, ich denke, es gibt zwei Ebenen. Es gibt einmal die konkreten Vorhaben, wo sich Betroffene engagieren. Und dort kann ich über ein vernünftiges Beteiligungskonzept, das eben im Idealfall, sage ich mal, von der Lösungsidee bis hin zur Umsetzung angelegt ist, kann ich eine gewisse Kontinuität in der Beteiligung erreichen. Was ich nicht erreichen kann und was ich glaube auch nicht was wünschenswert ist, ist eine sozusagen ständige Bürgerbeteiligung zu allem und jedem. Ich glaube, da muss man innerhalb von Stadtgesellschaften Träger und Institutionen finden, die das Vertrauen verschiedener Seiten der Verwaltung, der Politik und auch der Bürgerschaft genießen, die einfach die Prozessqualität sicherstellen und dafür Sorge tragen, dass eine Bürgerbeteiligung in geordnetem Rahmen jeweils stattfindet, die sich aber möglichst selbst neutral verhält gegenüber einzelnen inhaltlichen Aspekten, weil dann gerät man in unglückliche Doppelrollen. Und nur diese beiden Formen von Kontinuität sind möglich. Ich glaube, man kann sich nicht wünschen, darum haben wir ja eine parlamentarische Demokratie, dass man zu jedem und allem stets und ständig die gesamte Bürgerschaft beteiligt. Das überfordert Verwaltung, das überfordert auch Bürger und das überfordert auch Politik.
Kann man denn Bürgerbeteiligung lernen? Kann das als Fach in der Schule einen Beitrag leisten, dass Bürger später, wenn sie dann mündige Bürger sind, sich aktiver beteiligen? Da geht jetzt ein Aufrucken hier.
Ich wollte gerade sagen, Sie elektrisieren mich sozusagen. Wir sind eine Bildungseinrichtung und wir legen gerade so eine ganze Reihe auf zu Methoden, ne, und Erfahrungen, also mit neuen Wegen in der Bürgerbeteiligung. Ich glaube aber nicht, die Bürger müssen mehr Beteiligung lernen, sondern wir müssen mehr Beteiligung in den Verwaltungen lernen. Wir müssen uns in der Wissenschaft mehr damit beschäftigen, wie sowas gut funktionieren kann. Und wir brauchen auch eine Wertschätzung, also Voraussetzung dafür ist erstmal diese Wertschätzungsebene. Daran muss man erstmal arbeiten. Wir müssen lernen, uns erstmal wieder wertzuschätzen. Ja? Also sowohl die Politikerin, die Bürger sozusagen wertschätzen müssen, wie auch umgedreht. Ja? Es bringt nichts sozusagen in so einer Frontstellung zu, die Politik macht alles falsch, wir machen es besser. Das ist eine Einstellung, mit der Bürgerbeteiligung fast nie auch funktioniert. Ja? Sondern wir brauchen diese Wertschätzung auf der einen Seite und dann, wir müssen viel lernen. Also wir haben, Bürgerbeteiligung ist ein lernender Prozess und es gibt nichts Schlimmeres, als ein Konzept, also auch für Bürgerbeteiligung zu entwickeln, was dann nicht fortgeschritten werden darf oder wo dann gesagt wird, das steht aber jetzt da drin, das ist so beschlossen, das können wir jetzt nicht anders machen. Also wir müssen daran arbeiten und gegenseitig voneinander lernen, das wäre es vielleicht. Ja, so.
Miteinander. Ja. Kann Liquid Erfurt in Schulen Kontakt finden und sagen, hier, das ist ein Thema, ein Projekt, das man durchführen kann, um Bürgerbeteiligung von Schülern auch zu sichern?
Definitiv können wir da in Schulen Anbindung finden. Liquid Erfurt ist ja nicht nur an sich für die Stadtentwicklung oder für Stadtbürgerbeteiligung bereit. Also wir würden das auch, also wir würden auch für Vereine und aber auch für Schulen und Schüler oder Klassen anbieten, dass wir da eine Gliederungen für die einrichten, dass sie das auch benutzen können, zum internen Verwaltungsstrukturen sich anzusprechen und was sie haben möchten. Also generell würde ich sagen, man kann vom Kleinen im Großen lernen, also vom Kleinen, Demokratie im Kleinen zum Großen und dann immer so weiter lernen. Deswegen würde ich durchaus sagen, man kann Liquid Erfurt auch in Schulen anbieten.
Ja. Meine Herren, erstmal vielen Dank für diese vielen Informationen. Das letzte Wort hat jetzt nochmal Herr Alke mit einem Blick auf die Festlichkeit am 19.06. Herr Alke, was sind denn da Höhepunkte dieses Tages?
Herr Schäfer, ich möchte trotzdem noch mit einem Satz Sie unterlaufen in der direkten Anfrage. Ich glaube, das, was wir aus den anderen Städten herausbekommen haben, weil Sie das gefragt haben und auch aus der Wissenschaft, eine Kultur muss sich entwickeln und das geht nicht innerhalb von ein oder drei Jahren, sondern das ist ein sehr längerer Prozess und das Einzige, was mich da in meiner langjährigen Arbeit an der Agenda 21 mit meinen Kollegen, die auch sehr stark für Bildung, für nachhaltige Entwicklung zuständig sind, ist, dass ich absolut begeistert bin über das, was die Kinder und Jugendlichen und die Studenten in ganz neuen Formen der Beteiligung in den Klassen, in den Projekten, die sie machen, da eigentlich lernen. Also das macht tatsächlich Mut, den konnte ich mir jetzt sozusagen nicht verkneifen. Und das aber zu erleben, dafür, das ist jetzt die Kurve, die Schafe, die ich nehme, gibt es den Tag der Nachhaltigkeit, wo wir zum Beispiel die Barfüßergrundschule mit eigenem Programmpunkt zur Nachhaltigkeit mit auf der Bühne haben, wo knapp 40 Stände, groß und klein, offizielle Stände von Stadtwerken und der Stadt, aber vom BUND, von der Böll-Stiftung, von der Lagune, von Brachenprojekten, wo es um ein Fest der krummen Gurke, wo Lebensmittel, die ansonsten weggeschmissen werden, weil das Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist oder die krumme Gurke eben krumm ist und nicht verkauft werden soll, miteinander verkocht werden in einem Bürgerfest von 13 bis 18.30 Uhr, untersetzt mit Musik, mit der Auszeichnung einer grünen Hausnummer und mit eben den von Ihnen, Herrn Schäfer, moderierten 4 Wandelcafés zu den Themen Bürgerbeteiligung, zu urbanen Gärtnern, zur Begegnungszone, also zu nachhaltiger Mobilität in der Stadt Erfurt und zu dem, was eigentlich Konsum und fairer Handel sind. Und da können wir genau diese Themen eigentlich in angenehmer, und das ist auch noch einmal, glaube ich, mein Schlusswort dazu, Nachhaltigkeit, Beteiligung muss auch Spaß machen. Wir haben jetzt sehr stark über die politische und an Projekten orientierte Beteiligung gesprochen und die halte ich durchaus für anlassbezogen, für richtig, ja. Da muss man auch nicht Berufsbürger werden über 30 Jahre oder so und sich einbringen, aber viele bringen sich an Themen, die ihnen wichtig sind. Sei es jetzt der Kati-Verein, der mitkommt, oder der interkulturelle Garten jetzt bei Flüchtlingen und so. Die sind eigentlich da und bringen sich auch langfristig in Beteiligung für unsere Stadtgesellschaft ein. Und ich glaube, das ist ein sehr langer Kulturwandelprozess. Und den würden wir gerne mit Ihnen im Hirschgarten am 19.06. ab 13 Uhr gemeinsam feiern.
Danke für diese Information. Das war das Stadtgespräch. Das nächste Stadtgespräch kommt dann am Dienstag um 11 Uhr und wir werden uns also in den nächsten 3 Stadtgesprächen mit den Themen Konsum und fairer Handel, Urban Gardening und die Begegnungszone Erfurt vorstellen. Und ich hoffe, dass Sie, liebe Hörer und Hörer, dann wieder einschalten. Ihnen erst nochmal herzlichen Dank und viel Erfolg für die nächsten Tage und natürlich auch viel Erfolg für den Tag der Nachhaltigkeit.